Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen zusammen. Wir schalten gleich live nach Klagenfurt. Da sind gestern die Tage der deutschsprachigen Literatur zu Ende gegangen.
Den diesjährigen Bachmann-Preis erhält Lena Schetten.
Liebe Lena, du hast es mehr als verdient. Es ist wirklich ein toller Text. Ich freue mich über alle Maßen. Herzlichen Glückwunsch zum 50. und zum Jubiläum des Ingeborg-Bachmann-Preis. Das ist nicht irgendein Ingeborg-Bachmann-Preis, das ist der Jubiläumspreis. Herzlichen Glückwunsch.
Ein ganz besonderer Bachmann-Wettbewerb. Also mich interessiert ja zum Abschluss vor allem, ob der auch im Zeichen von Hitzerekorden und Klimawandel stand, so wie das vergangene Wochenende in weiten Teilen Europas. Ja, so nach dem Motto, drin, da lesen Sie die schönen Sätze und draußen brennt die Welt. Ob sich so ungefähr angefühlt hat, das weiß gleich meine Kollegin Wiebke Poromka. Außerdem spreche ich in dieser Sendung mit US-Autorin Rachel Kong darüber, wer eigentlich die echten Amerikaner sind und wer immer irgendwie fremd bleibt in diesem Land. Ich freue mich drauf, hier im Deutschlandfunk Kultur. Das große Wettlesen ist vorbei. Die Hunger Games der deutschsprachigen Literatur, so hat es die Schriftstellerin Ronja von Rönne mal gesagt. So hat sie den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb empfunden. Auch wenn es da, muss ich sagen, seit einigen Jahren eigentlich gar nicht mehr so martialisch zugeht. 14 Autorinnen und Autoren, die haben gelesen, wieder live im Radio, im Fernsehen. Sie haben vor Publikum gelesen und vor allem vor einer Jury, die dann diese Texte im Anschluss direkt diskutiert hat. Ja, und diese Jury, die hat gestern auch entschieden, Lena Schette wurde ausgezeichnet mit dem höchst dotierten Bachmann-Preis und Ozan Zakaria Keskinkelic, der hat den zweithöchst dotierten Deutschlandfunk-Preis bekommen. Meine Kollegin Wiebke Poromka, die ist jetzt noch in Klagenfurt. Das 50. Wettlesen ist da in diesem Jahr wieder ausgetragen worden. Hallo Wiebke.
Hi Miriam, guten Morgen.
Mich interessiert ja vor allem, ne, wie macht man 5 Tage lang Literaturwettbewerb, während hier in fast ganz Europa Hitzerekorde gemessen werden. Es wurden ja reihenweise Veranstaltungen abgesagt und mir auch nochmal, ich denke, so geht es vielen, nochmal diese wirklich existenziellen Folgen des Klimawandels, der Klimakrise vor Augen geführt. Wie viel kam davon an in Klagenfurt bei eurem schönen Wettbewerb?
Ja, die Hitze kam natürlich schon an. Auch in Klagenfurt war es sehr heiß. Das ORF-Studio, in dem gelesen wird bei diesen Tagen der deutschsprachigen Literatur, das war klimatisiert. Aber die meisten Zuschauer, die haben ja vor dem ORF im Garten gesessen und da das Geschehen verfolgt. Und da konnte man schon reihenweise beobachten, wie diese Texte, die auch ausgegeben wurden, so zum Fächern umfunktioniert wurden. Aber du spielst vielleicht auch darauf an, ja, das ist Jahr für Jahr ein kleines Wunder, auch ein großes Privileg, dass inmitten so einer Welt voller politischer und umweltpolitischer Krisen, jedenfalls was jetzt die ganz aktuelle Nachrichtenlage angeht, dass das ausgeblendet werden kann, dass das wirklich so eine Literaturinsel bleibt, auf der es 5 Tage um Literatur geht. Ja, und was die Texte selbst angeht, da war die Umweltkatastrophe, also die Klimakrise, die kam eigentlich nur in einem einzigen Beitrag vor, in dem von Fiona Sironitsch, der am ersten Tag gelesen wurde. Das war so ein dystopisches Kammerspiel, in dem der Starkregen sich langsam durch die Wände einer Wohnung frisst. Ja, aber leider gehörte dieser Beitrag dann doch auch zu den nicht so ganz überzeugenden Beiträgen in diesem Jahr.
Und wie viel so von so einer gesellschaftspolitischen Realität jetzt vielleicht jenseits des Klimawandels, würdest du sagen, ist er in der Literatur angekommen, die da gelesen wurde?
Nicht so viel wie schon in vergangenen Jahren. Also wenn man jetzt mal guckt auf Populismus, auf den Rechtsruck, auf die deutsche und europäische Politik oder auf die zahlreichen internationalen Krisenherde, kam eigentlich gar nicht vor in den Texten. Der Text, der den deutlichsten politischen Akzent hatte, das war der Beitrag von Kinga Todt. Das ist eine ungarische Lyrikerin und Performance-Künstlerin. Und die hat so einen Stimmenchor aus der ungarisch-österreichischen Grenzregion sehr stark arrangiert, auch sehr performativ vorgetragen. Und da geht es um Rassismus, um Klischees, um historisch bedingte soziale Gefälle. Und was es auch verschiedentlich gab, und das war eigentlich so der politische Akzent dieses Wettbewerbs, das waren Texte über körperliche Versehrtheiten, über Schönheitsideale und auch über die Ambivalenz des medizinischen Fortschritts als Segen. Einerseits natürlich, wenn man etwa Brustkrebs plötzlich sehr viel besser behandeln kann als noch vor einigen Jahren. Darum ging es unter anderem in dem mit dem Dreisat-Preis ausgezeichneten Preis der Text der Schriftstellerin Magdalena Schrevel. Ein Text, der so probiert, auch einen sprachlichen Zugriff zu bekommen auf das Monströse dieser Krankheit. Oder auch bei Kurt Brödel, der hat für seinen Beitrag Portweinfleck keine Auszeichnung bekommen, ist aber sehr positiv diskutiert worden. Und da geht es auch da in diesem Text um Schönheitsideale und die Möglichkeiten, ja, die die Schönheitsindustrie einem nicht nur eröffnet, sondern geradezu aufdrängt. Und klar, der Text von Lena Schette, der dann schließlich zu Recht, wie ich finde, das war wirklich ein oder ist ein großartiger Text, ein sehr eindringlicher Text, der mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Da geht es ja auch um Körper, um Zuschreibung und mit um die damit einhergehende Diskriminierung.
Und gibt es jetzt so einen Text, einen Autor oder Autorin, wo du sagst, die wurde so ein bisschen übersehen von der Jury, auch vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung? Oder sagst du, die Ausgezeichneten, da hat die Jury beste Auswahl getroffen, bist du 100% mit einverstanden?
Ich bin in diesem Jahr, das klingt jetzt so ein bisschen langweilig, aber ich bin wirklich sehr einverstanden. Das waren tatsächlich die Texte, die ich auch, man macht sich ja vorher immer so ein bisschen Notizen, die ich auch auf dem Zettel hatte. Und als, also die Lena Schetter, die hat am Freitagmorgen um 10 Uhr ihren Text gelesen und da war auch im Raum schon wirklich so eine faszinierte Spannung. Und danach habe ich gedacht, okay, das muss eigentlich die neue Bachmann-Preisträgerin sein, obwohl das natürlich, ich das noch gar nicht wirklich sagen konnte. Das war nur so ein Gefühl, weil danach wurden ja noch einige Texte gelesen. Aber auch die anderen drei Prämierten, mit denen bin ich sehr einverstanden. Und ich habe ja eben schon Kurt Brödel erwähnt, das ist wirklich auch ein sehr guter Text. Ich fand auch den eigentlich einzig wirklich lustigen Beitrag von Giovanna Reisinger, der hat mir gut gefallen. Aber es gibt eben nur 5 Preise.
Jetzt hat ja der Literaturprofessor, Literaturkritiker Klaus Kastberger fast so 10 Jahre lang diese Jury geprägt, in den letzten 3 Jahren als Vorsitzender. Ich habe den auch immer so als Ganzsprachenfürsprecher der österreichischen Literatur, auch so einer Literaturtradition wahrgenommen. Das war jetzt aber sein letztes Jahr. Weißt du schon irgendwas, wie sich die Jury jetzt verändert nächstes Jahr?
Da ist offiziell noch nichts verlautbart, auch nicht dazu, ob vielleicht mit dem Ausscheiden von Klaus Kastberger vielleicht noch andere Jurymitglieder sich verabschieden aus der Jury. Aber natürlich, und das hat man auch in diesem Jahr wieder bemerkt, so ein Platz in der Jury oder gar der Juryvorsitz, der ist ja mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit, auch mit Renommee verbunden. Wir sprechen ja auch immer viel darüber, wie in der Jury diskutiert wird, wer da sich besonders hervortut, wer die beste Performance hat oder vielleicht auch am lustigsten ist. Und das ist eine Rolle, die natürlich nicht allen Literaturkritikerinnen oder Kritikern gefällt, aber manchen eben durchaus schon. Und es ist schon immer so ein bisschen lustig, beinahe auch zu beobachten, wie der eine oder andere da dann durchaus bei den Verantwortlichen des Preises so ein bisschen vorspricht, weil weil doch durchaus ein gewisser Reiz darin liegt, da vielleicht im nächsten Jahr auf einem der Plätze im ORF-Theater zu sitzen.
Ich verstehe, die Bewerbungen wurden schon mal eingereicht. 2027 findet der Wettbewerb tatsächlich wieder statt. Wir haben sogar schon nachgefragt, wann vom 23. bis 27. Juni und auch Termin für 2028 ist schon anvisiert. Also, es geht weiter mit dem Bachmann-Wettbewerb. Das war erstmal Wiebke Poromka über diese 50. Ausgabe der Tage der deutschsprachigen Literatur. Ich danke dir sehr, Wiebke, dafür und ich wünsche jetzt eine gute Heimreise.
Danke und dir eine gute Sendung.
Danke. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Bis zum 4. Juli, den 250. Unabhängigkeitstag der USA, stellen wir Ihnen hier jeden Tag eine Great American Novel vor. Das soll ein Roman sein, der die amerikanische Seele erzählt, den amerikanischen Traum. Und letzte Woche ging es in diesem Zusammenhang schon um Klassiker wie Huckleberry Finn oder Der große Gatsby. Jetzt ist aber an der Reihe der erste Roman eines indigenen Autors, der in den USA mit einem der wichtigsten Literaturpreise des Landes ausgezeichnet wurde, Navarre Scott Momaday. Der bekam den Pulitzer-Preis für seinen Roman Haus aus Morgendämmerung. Und dass das erst 1969 passiert ist, das zeigt doch aus, was für ein Politikum es immer wieder ist, wer von der USA erzählt und wessen Stimme gehört wird. Ein Beitrag von Stefanie von Oppen.
Stories made in USA.
Dann sah er die Maschine durch das fallende Laub. Sie schob sich über den Hügelkamm, schwarz, massig, und ragte düster vor der Sonne auf. Für einen Moment schien sie wie losgelöst, als hinge ihr großer, eiserner Rumpf zwischen Bäumen und Himmel, weit vorgeschoben über die Hügelkante. Dann kippte sie krachend auf den Hang. Breit und träge wie ein Wasserfall traf donnernd auf, lauter als jeder Einschlag, und wühlte sich malmend durch die Kaskaden von berstendem, aufspritzendem Gestein.
Am 21. Juli 1945 kommt Abel dieses Bild von einem Panzer in den Kopf. Abel ist, wie der Autor Ann Scott Mamaday, zwischen den indigenen Kulturen der Navajo und Kiowa in New Mexico aufgewachsen. Er hat einen traumatischen Flashback von seinem Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Es ist wenig bekannt, dass damals mehr als 40.000 indigene US-Amerikaner in der Armee gedient haben. Abel hat nicht nur mit seinen Kriegstraumata zu kämpfen, er ringt auch um seine Identität als Indigener in den USA. In dem Dorf, in das er zu seinem Großvater Francisco zurückgekehrt ist, findet er zunächst Arbeit als Holzfäller bei einer Weißen.
Angela dachte an Abel, wie er sie angeschaut hatte, wie ein hölzerner Indianer, sein Gesicht kalt und ausdruckslos. Vor ein paar Tagen hatte sie in Cochiti den Maistanz gesehen. Er war so schön fremd gewesen. Es war ihr vorgekommen, als wollten die Tänzer ewig auf diese langsame, angemessene Art weitertanzen. Es lag so etwas Feierliches und Geheimnisvolles darin. Diese alten Männer, die in der Sonne sangen, und die Tänzer so schrecklich ernst in allem, was sie taten.
Ob es Angela ist, der Missionar des Dorfes, oder alte Tagebücher von vor 100 Jahren, Mamaday zeichnet aus vielen verschiedenen Erzählperspektiven den Grundkonflikt zwischen der archaischen, naturverbundenen Lebensweise der Indigenen und den Nachfahren der europäischen Siedler. Abel verfällt dem Alkohol. Im Rausch lässt er seine Wut auf die Weißen ausgerechnet an einem Albino aus, dem Weißesten unter den Weißen, und ermordet ihn. Nach seiner Gefängnishaft versucht er es doch nochmal mit dem American Dream in der Stadt. Typisch für Mamadays symbolreiche Sprache manifestiert sich das zum Beispiel in den Schuhen, die er trägt. Echte amerikanische Stadtschuhe, die er geschenkt bekommen hatte.
Es waren schöne Schuhe, fast neu. Dünne Sohlen, spitz, voller Winkel und Wirbel von Perforationslöchern. Die Absätze hatten Eisen und das Leder knarrte. Sie waren Abel zu groß, aber er trug sie trotzdem, hatte lange auf die Gelegenheit gewartet. Und im Bus schaute er dann und wann auf sie hinunter, wischte die Kappen an den Hosenbeinen blank und bog die Sohlen, um sie quietschen zu hören.
Doch die Schuhe sind ihm buchstäblich zu groß. Abel bleibt ein Fremder in der Stadt, ihm schlagen Abwehr und Rassismus entgegen. Und in diesen Szenen ist »Haus aus der Morgendämmerung« auf traurige Weise aktuell. Indigene erfahren bis heute rassistische Gewalt in den USA, auch durch staatliche Institutionen. Und selbst eine engagierte und zuversichtliche Bewährungshelferin kann Abel nicht davor schützen, dass er eines Tages zusammengeschlagen wird.
Abels Gesicht war zerschunden und zerschlagen. In den Augenwinkeln war ein furchtbares Brennen und er wollte mit den Händen danach greifen. Der Schmerz riss ihn aus dem Dämmerzustand. Das eine Auge ließ sich ein wenig öffnen und durch den Spalt sah er seine Hände. Seine Hände waren schwarz vor Blut und riesenhaft angeschwollen wie Gummihandschuhe.
Der Autor Ann Scott Mamaday, geboren 1937 in Oklahoma und gestorben 2024 in New Mexico, ist selbst indigener Abstammung und hat als Anglistikprofessor an der University of Stanford gearbeitet. Für den Protagonisten seines Romans »Haus aus der Morgendämmerung« hat er ein anderes Schicksal vorgesehen, lässt ihn aber auch nicht einfach scheitern. Abel geht in die Berge New Mexicos zurück, zu seinen Wurzeln. Und er beteiligt sich wieder an den Ritualen der Navajo und Kiowa.
Er war fast da. Er sah die Läufer in einiger Entfernung stehen. Dann war er unter ihnen und sie rückten in der Kälte zusammen, warteten. Und das bleiche Licht vor der Morgendämmerung breitete sich aus im Tal. Eine einzige Wolke lag über der Welt, schwer und still. Sie lag über der schwarzen Mesa, verwischte ihren Umriss und wallte über den Rand hinunter. Doch da am Sattel war nichts, da war nur der klare See der Unendlichkeit.
Ein Ausschnitt aus Navar Scott Mamadays Roman »Haus aus Morgendämmerung«. 1968 ist er in den USA erschienen und im darauffolgenden Jahr wurde das Buch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet als erster Roman eines indigenen Autors. Trotzdem gibt's heute nur eine einzige deutsche Übersetzung von diesem Roman von Jochen Eggert. Die ist zwar schon 1971 erschienen, also kurz nach der Originalausgabe, aber heute sind alle Ausgaben von diesem Roman auf Deutsch vergriffen. dürfen Momaday auf Deutsch lesen, kann man also nur noch antiquarisch. Und ja, das ist doch auch schon wieder bezeichnend.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Olivia Lyon ist eine ziemlich interessante Stimme in der britischen Gegenwartsliteratur. Bei uns in Deutschland noch gar nicht so bekannt, aber Lyon hat zum Beispiel gar keinen geradlinigen, einen eher ungewöhnlichen Weg in den Literaturbetrieb hinter sich. In den 90er Jahren engagierte Lyon sich bei Klimaprotesten, lebte zeitweise in Protestcamps auf Baumhäusern. Ein Studium der Kräutermedizin schloss sich dann an. Und das alles sind jetzt nicht nur biografische Kuriositäten, sondern das führt mitten in Lyons literarisches Werk. Darin geht es nämlich immer wieder um Fragen nach Kunst und dem Leben und wie das alles zusammenhängt, wenn draußen die Welt brennt. Was könnte also aktueller sein nach so einem Hitzerekordwochenende? Mein Kollege Kai Sarabi, der hat Crudo mitgebracht. Das ist Olivia Lyons erster Roman, gerade ins Deutsche übersetzt. Hallo Kai.
Hallo.
Ja, die Klimakrise, ökologische Krisenzeiten, so die ganz großen Fragen in Lyons Schreiben. Welche Rolle spielt das jetzt in diesem Roman?
Ja, da spielen sie natürlich auch eine ganz große Rolle. Olivia Lyon hat ja als Literaturkritikerin angefangen, schreibt mittlerweile vor allem viel über Kunst und vor allem beschäftigt sie sich so insgesamt in ihrem Schreiben immer wieder mit der Frage, wie Kunst, wie Künstler schwere Zeiten verarbeiten. Sie spricht da in Interviews immer wieder von so Nourishment, also Nahrung. Und Crudo greift diesen Gedanken eben auf. Die schwierigen Zeiten, das sind die Gegenwart, also im Buch, das ist 2018 erschienen, deswegen eher so 2016, 17, also diese Post-Brexit-Ära, Rechtsruck, die lähmende Herrschaft der konservativen Partei in Großbritannien, die findet man in diesem Buch. Dazu kommt der Klimawandel. Und Crudo, der Roman, der dreht sich jetzt eben im Kern um die Frage, ob es angesichts dieser großen Fragen und Probleme eigentlich noch lohnt, zu leben bzw. zu lieben und eben auch wie Kunst helfen kann, diese Frage zu beantworten.
Gibt es sowas wie eine Handlung oder Dramaturgie, die den Text strukturiert?
Ja, die gibt's, wäre schlimm, wenn nicht.
Gibt ja auch Crudo, Romane, wo das nicht der Fall ist.
Ja, das stimmt. Aber Crudo dreht sich eben um eine Ich-Erzählerin, die vielleicht die Schriftstellerin Kathy Acker ist, vielleicht aber auch Olivia Lyon selbst. Das wird nicht so ganz klar. Und diese Frau, die sitzt in einem Luxushotel in der Toskana. Es ist Hitzewelle. Die Leute sind alle unfassbar reich und Olivia Lyon fühlt sich, oder Kathy Acker fühlt sich etwas unwohl. Also ein bisschen vergleichbar mit der Situation heutzutage. Und diese Ich-Erzählerin, die zählt die Tage zu ihrer Hochzeit runter. Und der Roman ist dann eben so eine Art Stream of Consciousness dieser Frau, die natürlich auch wahnsinnig viel Doomscrolling betreibt. Über Twitter kommen die ganzen weltpolitischen Ereignisse so in den Roman. Natürlich die Hitze. Und dann eben wirklich diese große Frage, diese Entscheidung, ihre Beziehung, ihre Liebe zu einem anderen Schriftsteller, der Ian heißt, nochmal zu bejahen. Auch Freiheit aufzugeben, zu committen, würde man jetzt wahrscheinlich auf Denglisch sagen. Und wir verfolgen eben ihre Gedanken und Überlegungen und immer wieder auch die Fassungslosigkeit, mit der die Ich-Erzählerin auf die Gegenwart blickt.
Jetzt hattest du, Kais, Kathy Acker angesprochen, die so, ja, so ein bisschen ähnlich ist dieser Protagonistin im Roman. Acker war eine US-amerikanische Avantgarde-Schriftstellerin, feministische Ikone auch in den 70ern und 80ern vor allem, hat auch so ganz radikale Texte geschrieben, sexuell sehr explizit, gewaltförmig oft. Was macht denn Lyon jetzt noch aus dieser Parallele zwischen Acker und ihrer Protagonistin Kathy?
Ja, ich muss sagen, das erschließt sich mir nicht so ganz, warum diese Parallele oder warum diese Parallele unbedingt so sein musste. Ich glaube, das hat ein bisschen mit der Entstehungsgeschichte des Romans zu tun. Lyon hat dieses Buch tatsächlich innerhalb von 6 Wochen runtergeschrieben im Urlaub in Italien und hat es so als so eine Art Übung anfänglich betrachtet. 6 Wochen lang jeden Tag schreiben und das Geschriebene dann auch erstmal nicht überarbeiten. Und zu dieser Zeit hat Lyon eben auch eine Biografie über Kathy Acker gelesen, After Kathy Acker von Chris Krause. Fantastisches Buch übrigens, so dass eben aber auch Kathy Acker dann ihren Weg in den Text gefunden haben. Ich finde aber, dass diese Doppelung bei genauem Hinsehen und wenn man diese Biografie kennt, dann schon auch Sinn macht, weil Acker eben eine Schriftstellerin war, die nach außen hin auch unglaublich gestellt aufgetreten ist. Also die hatte einen vom Bodybuilding durchtrainierten Körper, Tattoos, rasierte Haare, Lederjacke, sehr selbstbewusstes Auftreten. Und wenn man diese Biografie kennt und liest, dann merkt man aber auch, dass da dass Acker auch eine sehr verletzliche und auch verletzte Person gewesen sein muss. Und das ist eben genauso, wie die Hauptfigur in Crudo auch ist. Und die dann eben wieder vor dieser Entscheidung steht, soll sie sozusagen ihre innere Kathy Acker überwinden, den harten Panzer ablegen oder nicht.
Kannst du noch mal sagen, Kais, was für dich jetzt aber so den besonderen Reiz von dieser Art von Literatur ausmacht? Man hat es jetzt schon gehört, finde ich, wie du drüber sprichst. Das ist sehr anspielungsreich. Es gibt sehr viele literarische Referenzen. Okay, es gibt diese Handlung, die irgendwie den Text strukturiert, aber es scheint mir doch aus, du hast so Stream of Consciousness als Stichwort gesagt. Es scheint mir auch so essayistisch zu sein. Was gefällt dir daran so?
Ja, wobei der essayistische Teil hier tatsächlich gar nicht so groß ist, wie ich finde. Da gibt es andere AutorInnen, die diese Mischung wesentlich, ich sag mal, offensiver praktizieren. Also mir fällt zum Beispiel Deborah Levy mit ihrem aktuellen Roman ein, über ihr Jahr in Paris mit Gertrude Stein. Crudo ist wirklich sowieso der Gedankenstrom dieser Frau, die eben vor der Frage steht, ob sie sich für Liebe oder für Zynismus entscheiden soll. Und generell finde ich diese Mischung aus Autobiografie, Fiktion und Essay eigentlich sehr toll, weil es einerseits intellektuell sehr anregend ist. Also über diese Anspielungen lernt man ja auch schon wieder neue AutorInnen, neue Kunst kennen. Ich habe diesen Roman damals auf Englisch gelesen und das hat dazu geführt, dass ich mich intensiv dann mit Kathy Acker beschäftigt habe. Ich glaube halt, dass es trotzdem so eine einerseits was Intellektuelles hat und dann aber auch so eine gewisse emotionale Direktheit mit sich bringt. Und diese Mischung macht es einfach für mich wahnsinnig interessant. Und ich glaube auch, dass jeder, der sich in diesen Tagen mit dieser Hitzewelle jetzt auch hinter uns über so Themen wie heiraten oder Kinder kriegen oder generell über die Frage, wie man seine Zukunft gestalten möchte, nachdenkt, der kann sich in diesen Konflikt dieser Hauptfigur einfühlen. Also ich finde, in der Hinsicht ist es wirklich ein sehr gelungenes Buch.
Jetzt fand ich aber noch interessant, du hast gesagt, du hast das Buch auch auf Englisch gelesen. Laien noch gar nicht in Deutschland so bekannt, habe ich am Anfang gesagt. Wie funktioniert denn, findest du, dieses Werk in der Übersetzung oder auch in so einem deutschsprachigen Kontext? Kann das bekannter sein? Sollte das bekannter sein auch hier?
Also der Roman vielleicht nicht unbedingt. Ich finde, die Sachbücher von Olivia Laing, die sollten unbedingt bekannter sein. Da sind ja so Sachen dabei wie Die einsame Stadt oder auch Der Garten gegen die Zeit. Das sind wirklich ganz fantastische Bücher darüber, wie Kunst oder auch wie Gärtnern als Kunst, wie man sich damit so eine Haltung zur Gegenwart erarbeiten kann und wie auch in der Vergangenheit Künstlerinnen und Künstler über ihre Kunst diese schweren Zeiten, Konflikte, wie sie daraus irgendwie aus ihrer Kunst Kraft gezogen haben und wie wir aus dieser Kunst eigentlich auch Kraft ziehen können. Aber in Crudo spielt eben auch viel die britische Tagespolitik von Mitte der 10er Jahre eine Rolle. Also ich weiß nicht, wer von uns noch weiß, was das Labour-Manifest von Ed Miliband ist. Ich wusste es nicht, ich musste es googeln. Und da merkt man dann einfach so diese Beschränkungen auch dieses sehr aktuellen zeitdiagnostischen Schreibens. Das hat halt einfach keine so eine hohe Halbwertszeit. Aber so oder so finde ich, dass Olivia Laing jemand ist, der uns einfach immer wieder daran erinnert, was für ein unglaubliches Kraftreservoir Kunst und Kultur sind und warum man eben doch Ja zum Leben und zur Liebe sagen sollte. Ich finde, das klingt jetzt ein bisschen schmalzig, aber Olivia Laing schafft es wirklich, das auch intellektuell überzeugend zu grundieren, nicht nur in Crudo, sondern auch in ihren Sachbüchern und vor allem in ihren Sachbüchern. Und ich finde, da liegt die große Kraft dieser Autorin drin oder dieser Autorin und ist auch ein guter Grund, warum man die in Deutschland mehr lesen sollte.
Also eine Empfehlung für Olivia Laing. Wir haben gesprochen über ihren Roman Crudo. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Thomas Moore. Ist erschienen bei BTB, 160 Seiten, 14 Euro. Und ich sage vielen Dank für die Buchkritik an Kais Harabi.
Sehr gerne.
Straßenkritik.
Ich bin die Marlene Liebischer. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist von George Orwell 1984. Auf jeden Fall geht es da um einen totalitären Staat, wo der Mensch überwacht wird. Und man verfolgt dabei einen Herrn, der angestellt ist für diesen Staat und wie er eine andere Frau kennenlernt und wie die beiden auch eine Liebesgeschichte entwickeln und man grundsätzlich immer auf der Lauer ist, aber trotzdem bei der einen oder anderen Person vielleicht hofft, dass man einen Gleichgesinnten findet, der diese Strukturen hinterfragt. Ich finde gerade die USA ist politisch gerade ein schwieriges Pflaster und man sieht da so die eine oder andere Sache, wo man sich denkt, ach, das biegt vielleicht doch in die falsche Richtung ab. Und deswegen bin ich auch auf dieses Buch wieder gekommen.
In Augsburg liest Marlene Liebischer den Klassiker 1984, 1984 von George Orwell. Es gibt wirklich zahlreiche deutsche Übersetzungen und deutsche Ausgaben von diesem weltberühmten Buch. Zum Beispiel eine Übersetzung von Jan Strümpel im Anaconda Verlag, 400 Seiten, 6,95 Euro.